Und genauso frage ich mich, ob ich ganz, ganz ehrlich auch sagen darf, ich habe Ängste. Ich entscheide mich dafür. Es war so. Ich stieg in meine Lufthansa-Maschine und suchte meinen Platz. Ich fand ihn. Neben meinem Platz saß ein Mann mit komischem Gewand und merkwürdiger Kopfbedeckung. Und kurz vor dem Start wurde er immer nervöser und nahm eine Kette in die Hand und rieb an ihr und murmelte dazu. Und in meinem Kopf spielte ich alle Möglichkeiten ab. Vor und zurück. Vor und zurück. Möglichkeit 1 wäre, dass er jeden Moment aufsteht und im Namen Allahs diese Maschine entführt und in einen Wolkenkratzer lenkt. Die andere Möglichkeit wäre, dass er, ähnlich wie ich, Flugangst hat und eben seine eigene Art, damit umzugehen. Oder er betet einfach, weil es ihm gut tut und weil er gerne seinen Glauben lebt und ich ein riesen Vollidiot bin. Wenn ich diese Geschichte erzähle, dann schäme ich mich. Ich meine, natürlich kam ich gesund an und trotzdem verändert. Ich habe mich gefragt, warum ich solche Gedanken habe und inwieweit meine Ängste mein Leben bestimmen. Oder inwieweit ich meine Ängste mein Leben bestimmen lassen möchte. Und wozu mich und andere Angst bringen kann. Und dabei war es folgende Melodie, die mich diesmal beruhigte.
Skies of blue and clouds of white, that bright blessed day, the dark sacred night, I think to myself, what a wonderful world.
Und dann war es 2047 und ich habe eine Pause gemacht, weil ich erstens nicht mehr so lange darüber nachdenken wollte und überhaupt dieses Thema viel zu komplex ist. Und dann war es 2059 und ich hatte immer noch keine Antwort, keine Floskel und keine Ahnung. 2 Minuten später google ich Gedichte über Toleranz. Und finde Toleranz. Ich bin ein toleranter Mann. Das ist auch zu erstreben. Denn nur wer tolerant sein kann, hat auch Erfolg im Leben. Ich bin ein toleranter Mann in allen Lebenslagen. Und wer was auf dem Herzen hat, der kann doch mir alles sagen. Ich bin ein toleranter Mann und das in jeder Phase. Doch wer nicht meiner Meinung ist, der kriegt was auf die Nase. Schon wieder so negativ, denke ich. Wieso sehe ich so selten die positiven Dinge? Tradition kann so gut sein. Glaube kann so stark sein. Als letztes google ich Antworten. Antworten auf Terrorismus. 795.000 Ergebnisse. Ein kleiner Auszug hier. Erstens. Demokratie ist die beste Antwort auf Terrorismus. Punkt. Klammer auf. Die wird vom Westen militärisch erzwungen. Klammer zu. 2. Sicherheit als einzige Antwort? Fragezeichen? Klammer auf. Klingt irgendwie nach Aufgeben. Komma, finde ich, Klammer zu. 3. CSU fordert mehr Härte im Kampf. Klammer auf. klingt hart, finde ich. Und dann ist es ganz schön spät geworden. Ich schlaf unzufrieden ein, ich kann sowieso nichts ändern. Dann suche ich halt wann anders weiter, wach ohne Antworten wieder auf. Aber, was ich weiß, ich wache in einem sicheren Land wieder auf. Oder?
Colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They really say, I love you. I see children cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Szene eben aus dem Flugzeug. Manchmal muss ich zugeben, dass mich ähnliche Gedanken beschleichen.
Ja, das kenne ich auch. Irgendwie.
Wir wollen auch ein paar kritische Fragen stellen, die uns allen so oder ähnlich unter den Nägeln brennen.
Dazu haben wir uns heute zwei Experten eingeladen, und zwar zum einen Frau Professor Dr. Susanne Schröter. Sie ist Ethnologin, also Völkerkundlerin, und geschäftsführende Direktorin der ethnologischen Abteilung oder des Instituts für Ethnologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und in ihrer Arbeit beschäftigt sie sich unter anderem intensiv mit dem Thema Islam. Mhm. Vielen Dank, dass Sie heute da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Zum anderen haben wir Carsten Böhm, den Pfarrer der hiesigen Andreasgemeinde in Niederhöchstadt, auf der Bühne. Und seine Gemeinde veranstaltet diesen Go Special einmal im Monat. Er ist als Pfarrer Experte für das Christentum, kann man sagen.
Wem die Antworten aus der jetzt folgenden Talkrunde nicht ausreichen, der nutzt die Besonderheit dieses Go Specials, das sogenannte Kreuzverhör. Das bedeutet, ihr habt im Anschluss an die Predigt, die nach der Talkrunde folgt, die Möglichkeit, eure ganz persönlichen Fragen an Susanne und Carsten zu stellen. Und dafür findet ihr solche Zettel auf euren Plätzen. Also auch jetzt könnt ihr schon gleich anfangen, fleißig zu schreiben. Schreibt auch gerne dazu, an wen ihr die Frage gestellt haben wollt, damit wir dann nachher im Q&A die Fragen auch richtig adressieren können.
Und da wir ja hier in einem Gottesdienst sind, kann es darüber hinaus auch noch etwas geben, was euch besonders am Herzen liegt. Vielleicht etwas, wofür wir beten können. Dann schreibt auch dies einfach auf einen Zettel, der ebenfalls bei euch auf dem Stuhl liegt. Beide Zettel sammeln wir dann im Laufe des Gottesdienstes ein.
So, dann wollen wir doch mal anfangen, euch hier schön mit Fragen zu löchern. Wir steigen einmal ein mit dem Thema, wie gehe ich denn auch mit Muslimen in Deutschland um? Carsten, es gibt viele Vorurteile gegen Muslime in Deutschland. Warum ist das eigentlich so?
Das frage ich mich auch manchmal. Also ich glaube, es gibt schon so ein paar pauschale Vorurteile wie Muslime integrieren sich nicht richtig, können die deutsche Sprache nicht, leben in Parallelgesellschaften. Aber um eine Frage von eurem Quiz zu nehmen, was ist der Islam? Wir reden immer so, als ob alle Muslime das eine sind. Also rede ich jetzt von meiner Freundin Melissa, die total integriert ist hier in dieser Gesellschaft, die einen Job hat, in dem sie wahnsinnig viel Geld verdient, viel Verantwortung hat, studiert, spricht fließend Deutsch, läuft nicht verschleiert rum oder reden wir von irgendwelchen Dschihadisten, die auf dem Weg nach Syrien sind. Wir subsumieren das unter Islam, aber das sind beides Muslime, Moslems, ganz unterschiedlicher Prägung. Und das fehlt mir ein bisschen, diese Differenzierung.
Okay.
Susanne, auch Muslime haben Vorurteile gegen Deutsche. Welche?
Also besonders ein Vorurteil wird häufig genannt, hört man mich?
Ja. Ja.
Gut. Das ist, Deutsche haben keine Werte. Streben nur nach materiellen Dingen, die sind gottlos, ihre Familien zerfallen, die Kinder haben keinen Respekt mehr vor den Älteren und vor allen Dingen haben sie eine schreckliche Sexualmoral. Das ist sozusagen das Gesamtpaket der Vorurteile und da setzt man sich gegen ab und sagt, bei uns ist die Welt noch in Ordnung, bei uns sind die Familien intakt. Wir glauben noch, wir kommen ja auch in den Himmel, die Deutschen nicht. Und also baut sozusagen eine diametrale Welt auf. Das Ganze funktioniert natürlich nicht bruchlos, weil auch Muslime haben vorehelichen Sex und trinken Alkohol und so weiter. Aber das ist natürlich praktisch, wenn man so ein Vorurteil nach außen projizieren kann, dann fühlt man sich gleich ein bisschen besser.
Aber das ist eine gute Antwort. Habt ihr euch da wiedergefunden, ihr als Deutsche? In dieser Beschreibung vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, so geht es vielen Muslimen, dass wir so ein Pauschalurteil machen und sie sagen, hä? Von wem reden die? Doch nicht von mir. Und da ist es wichtig, auch mal zu differenzieren und mal genau hinzugucken.
Ja, also ich denke, dass es einfach von beiden Seiten Vorurteile gibt und ich glaube, das ist aus beiden Antworten wirklich deutlich hervorgekommen. Unser zweites Thema, zu dem wir euch gerne ein paar Fragen stellen möchten, ist das Thema Töten im Namen des Glaubens. Da haben wir uns zunächst mal ein bisschen versucht, in den Koran einzulesen und verschiedene Suren versucht herauszusuchen. Ich lese jetzt gerne mal zwei vor, wo es eigentlich eher um versöhnliche Textstellen geht oder um so gar nicht extreme Textstellen. Und zwar aus den Suren 2, Vers 256. In der Religion gibt es keinen Zwang, das heißt, man kann niemand zum rechten Glauben zwingen. Sure 42, Vers 23. Das ist die frohe Botschaft, die Allah seinen Dienern, die glauben und rechtschaffene Werke tun, verkündet. Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die Liebe wie zu den Verwandten. Und wer ein gutes Werk tut, dem schenken wir dafür noch mehr Gutes. Gewiss, Allah ist allvergebend und steht zum Dank bereit.
Es gibt aber auch Texte wie folgende, zum Beispiel die Sure 489. Jene, die den Islam ablehnen, müssen getötet werden. Wenn sie sich vom Islam abkehren, ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Oder so ähnlich, Sure 47,4. Wenn ihr auf einem Feldzug mit den Ungläubigen zusammentrefft, dann haut ihnen mit dem Schwert auf den Nacken. Wenn ihr sie schließlich vollständig niedergekämpft habt, dann legt sie in Fesseln, um sie später entweder auf dem Gnadenweg oder gegen Lösegeld freizugeben. Haut mit dem Schwert drein, bis der Krieg euch von seinen Lasten befreit und vom Frieden abgelöst wird.
Krasse Texte. Susanne, Glauben verbreiten durch Kampf und Terror, ist das wirklich die Forderung des Koran?
Ja, es gibt nicht die Forderung des Koran. Wie ihr am Beispiel dieser beiden unterschiedlichen Textstellen ja gesehen habt, man findet das eine und findet das andere. Der Koran ist nicht kohärent, es gibt keine einheitliche Botschaft, beziehungsweise es gibt auch eine große Debatte unter Muslimen, welche Verse welche Bedeutung haben. Es gibt moderne Interpreten, die sagen, manche Verse haben sich an Mohammed und an seine Gefolgschaft gerichtet in einer ganz bestimmten historischen Situation. Mohammed hat Krieg geführt, der musste aus Mekka fliehen, der ist nach Medina gegangen, der war ein Kriegsherr. Und das wäre die Interpretation, diese Verse richten sich an die Kriegssituation. Die spielen heute keine Rolle mehr. Andere Muslime, und da wäre IS, Boko Haram und die ganzen dschihadistischen Gruppen, die sind allerdings der Meinung, dass diese Verse, wie jeder Vers im Koran, ewige Gültigkeit besitzen, dass man sich auf den berufen kann. Das heißt, die leiten daraus tatsächlich ab, den Auftrag, die Ungläubigen in aller Welt zu töten, bis die gesamte Welt muslimisch ist.
Carsten, auch Christen morden mit Berufung auf ihren Glauben. Sind sie besser?
Ja, besser ist schon gleich wieder so ein Ungleichgewicht. Also ich finde, eine unschuldige Religion gibt es nicht. Auch das Christentum hat in der Vergangenheit viel Leid auf sich geladen, aber auch heutzutage. In den USA werden Abtreibungsärzte getötet mit der Begründung, wir töten sie, damit Leben gerettet wird. Anders Breivik, dieser Attentäter in Norwegen, der in Oslo Bomben gelegt hat und dann auf diese Ferieninsel gefahren ist und junge Menschen über 30 getötet hat, hat sich auch als christlicher Kreuzritter der Moderne verstanden. In irgendeinem Wahn hat er in der Bibel gelesen, dass er das tun soll, dass das gerechtfertigt sei. Wie gesagt, es gibt keine unschuldige Religion. Alle Religionen haben was Positives und was Negatives. Ich bin davon überzeugt, jeder Terror und jeder Krieg im Namen Gottes ist schlimm und nicht richtig, falsch. Das glaube ich schon. Ich finde aber, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen uns Christen und den Muslimen. Wir haben einen Menschen, der die Religion gestiftet hat, Jesus Christus, der sagt, selig sind die Sanftmütigen, selig sind die Barmherzigen, der sagt, liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen und, und. Der Islam, zumindest so wie ich ihn verstehe, beruft sich auf einen Religionsstifter, Mohammed, der gesagt hat, wir wollen auch politische Macht. Und im Zweifel setzen wir diese Macht auch mit Gewalt durch. Und da liegt, glaube ich, ein Unterschied, dass es dem Islam sicherlich schwerer fällt, gegen solche Gruppen einzustehen als wir. Wir können dann sagen, da wird die Bibel falsch gelesen. Es ist nicht jesuanisch, wenn ich mit dem Schwert in der Hand Menschen umbringe. Aber da müssten Sie nochmal als Expertin tiefer einsteigen.
Ja, es gibt, richtig ist ganz sicher, dass Mohammed sich in einer Kriegssituation befand, dass er ein Staatsgründer war, dass er ein politischer Führer war. Alles das war Jesus nicht und wollte das auch nie sein. Aber es gibt genügend Verse aus der Überlieferung, die auch zeigen, dass Mohammed sanftmütig war, dass er beleidigt worden ist und sich nicht gewehrt hat, dass er geduldig war mit denen, die ihn verfolgt haben. Also da gibt es eine ganze Reihe von Stellen aus der Überlieferung, die Mohammed eben auch von einer ganz anderen Seite zeigen. Auch das ist nicht absolut kohärent. Und es kommt immer darauf an, wer sich auf welche Stellen bezieht, mit welcher Intention. Man kann also beides mit dem Koran und auch mit den islamischen Überlieferungen machen. Man kann eine Religion des Friedens bauen und man kann eine Religion des Krieges bauen. Und das ist genau das Problem im Moment natürlich, weil die einen nutzen es so und die anderen nutzen es so und die Nicht-Muslime stehen da und sagen, ja, was ist denn jetzt bitteschön der Islam?
Ja, dann kommen wir gleich nochmal zu einem sehr interessanten Thema, was genau da reinspielt, und zwar das Gesetz der Scharia. Zwangsheirat, Ehrenmorde, wir haben jetzt das Beispiel aus Darmstadt erst kürzlich wieder gehabt, werden aus der Scharia abgeleitet und auch legitimiert. Wie kann das dann wiederum mit unserer Verfassung hier in Einklang gebracht werden, Susanne, vielleicht?
Also, Zwangsheirat und Ehrenmord sind nicht legitimiert durch den Koran und auch nicht durch die Sunna. Beides ist nicht islamisch, sondern es handelt sich um vorislamische Vorstellungen von Ehre, die mit verwandtschaftlichen Ehrenkodex verbunden sind. Allerdings gibt es einen Punkt, wo es ein bisschen verschmilzt. Der Islam lehnt voreheliche und außereheliche Sexualität strikt ab, insbesondere bei Frauen. Dafür gibt es Körperstrafen, Auspeitschung. Bei Ehebruch gibt es sogar das Gesetz der Steinigung. Das ist in der Tat Scharia. Aber die Verheiratung gegen den erklärten Willen einer Frau ist eigentlich nicht statthaft. Wobei das ein bisschen tricky ist, weil wenn eine junge Frau und Mädchen können nach Scharia-Recht schon mit 9 verheiratet werden, wenn eine junge Frau eben schweigt und wenn sie gefragt wird, möchtest du diesen Mann heiraten, dann gilt das als Zustimmung. Sie muss schon offensiv Nein sagen und muss sich durchsetzen. Also das ist ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich muss man sagen, religiös ist es nicht legitimiert. Also niemand darf zwangsweise verheiratet werden und schon gar nicht umgebracht werden. Und das ist auch das Problem in Darmstadt. Ich habe selber mit den Ahmadis gesprochen darüber. Die sind alle entsetzt, ja, weil das für sie auch absolut unislamisch ist.
In dem Zusammenhang hätte ich auch noch eine weitere spannende Frage an dich, ob es auch so etwas wie einen demokratischen, westlichen Werten verpflichteten Islam gibt und welche Bedeutung der insgesamt in der islamischen Community, insbesondere hier in Deutschland, hat.
Naja, man muss sehen, dass in allen islamischen Ländern die Verfassung säkular ist. Also in fast allen, also im Iran nicht, in Saudi-Arabien nicht, aber in den meisten Ländern gibt es eine säkulare Verfassung. Das heißt, die meisten Muslime leben unter einem weltlichen Recht und finden das auch ganz in Ordnung. In Deutschland ist es auch so, Umfragen zeigen, dass Muslime sich als Demokraten fühlen, einverstanden sind mit der deutschen Grundordnung. Ob und wann es tatsächlich Widersprüche zu religiösen Vorstellungen gibt, das ist natürlich dahingestellt. Weil wenn man sich fragt, soll denn die Scharia irgendwann eingeführt werden, sagen natürlich viele auch ja. Aber die meisten Muslime, würde ich sagen, sind pragmatisch und sagen, wir leben hier wunderbar in Deutschland unter diesem deutschen Recht. Das garantiert uns freie Religionsausübung. Was sollten wir denn daran ändern wollen?
Also wenn es nicht dogmatisch ist, dann leben viele durchaus demokratisch.
Absolut.
Aber wenn es jetzt um grundlegende Fragen geht, dann...
Wenn man sie direkt fragt, ist Gottes Recht, sticht Gottes Recht wie beim Skat Menschenrecht, dann würden viele sagen, ja, tut es. Aber faktisch, auf einer pragmatischen Ebene, ist es ihnen wirklich recht so, wie wir es gerade haben.
Okay. Brandaktuelles Thema, die Rolle der Medien. Welche Rolle spielen denn die westlichen Medien auch als Provokation für den Islam? Also ich sage jetzt mal das Thema Karikaturen. Wir hatten das neulich erst größer in der Presse. Ist es tatsächlich eine Provokation? Und vielleicht vorab erst nochmal die Frage an dich, Carsten. Wer ist für dich oder ist es für dich eine Provokation? Es gibt ja auch Jesu-Karikaturen oder Karikaturen, in denen auch das Christentum verunglimpft wird manchmal, möchte ich sagen. Ist das was dich, wie gehst du damit um?
Also ich fand diese Charlie Hebdo-Karikaturen nicht witzig. Ich fand die widerlich. Auch wenn die gegen Christentum gehen, finde ich sie oft eher peinlich und obszön statt wirklich humorvoll. Deshalb habe ich auch nicht bei Facebook Je suis Charlie gemacht, sehr bewusst. Aber auch wenn ich mich ärgere, werde ich natürlich nicht gewalttätig dadurch, sondern ich finde, die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Ich finde auch, Gott braucht nicht meine Verteidigung, wenn er beleidigt wird. Wenn man Gott überhaupt beleidigen kann, das wäre auch mal noch eine spannende theologische Frage. Also ich bin da weitaus gelassener. Ich finde die Frage mit den Medien halt spannend. Welches Bild von Islam wird halt in den Medien vermittelt? Ich habe mal spöttisch in der Talkrunde gesagt, der Buddhismus kann tun und lassen, was er will, er hat immer ein positives Image. Und der Islam kann auch tun und lassen, was er will, er hat immer ein negatives Image. Also Charlie Hebdo, so schlimm dieses Attentat war, das war in den Medien, dass ein Muslim aus Mali, ich weiß nicht, 7 oder 9 Juden gerettet hat in dem Supermarkt, war eine Randnotiz. Auch das war ein Muslim. Da sind wir wieder bei der Frage, was ist ein Muslim? Sind das nur die Attentäter, die Terroristen sind in erster Linie und nicht Muslim, sondern Terroristen? Und der andere, das taucht eher so im Nebensatz auf. Und da, glaube ich, spielen die Medien eine wichtige Rolle. So wie Sex-Sells verkaufen sich auch schlechte Nachrichten deutlich besser als positive.
Man kann ja auch sagen, dass manche Islamisten die Medien zur Kommunikation mit der Welt nutzen oder auch zur Rekrutierung ihrer Kämpfer und zur Verbreitung von Angst. Wie funktioniert das genau? Wie haben die sich die Medien zunutze gemacht, um ein bestimmtes Bild zu erzeugen?
Naja, man muss wissen, dass gerade bei den Salafisten sind junge Leute am Start und die nutzen die Medien wie junge Leute überall, nutzen die sozialen Medien, also Facebook, Twitter, und andere Medien, aber auch YouTube, wo alles und jedes reingestellt wird. Also beispielsweise die große Missionskampagne LIS, die ja in Frankfurt, aber auch in allen möglichen anderen Städten in den Fußgängerzonen stattfindet. Jeden Samstag kann man auf Facebook sehen, dass sich die gesamte LIS-Mannschaft zum Gruppenbild hinstellt, ablichten lässt und dann gibt es einen Bericht, dann kann man das nachlesen. Also die Medien werden permanent zur Kommunikation genutzt. Die Medienabteilung des IS, des Islamischen Staates, ist übrigens absolut perfekt. Ja. Wir haben Magazine, die in allen möglichen Sprachen in Hochglanzformat zum Downloaden da sind. Dabiq, es gab sogar mal eine deutsche Version, aber in Englisch ist alles verfügbar. Also die nutzen die Medien sehr, sehr stark. Mit welchem Effekt, das ist natürlich zweifelhaft. Also zum Teil haben sie sehr viele Jugendliche angezogen über coole Medienauftritte mit starken Helden, mit vielen Siegen und so. Jetzt gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele Siege zu feiern, weil dieser Vormarsch gestoppt ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie sich hauptsächlich auf Darstellung von Grausamkeiten verlagern. Dass die Sache nach hinten losgeht, hat man jetzt an dem jordanischen Piloten gesehen. Da haben sie offensichtlich ihre Wirkung vollkommen falsch eingeschätzt und haben einen Sturm der Entrüstung in der arabischen Welt und der muslimischen Welt hervorgerufen. Also Mediennutzung ja, und vieles an Rekrutierung läuft auch über Medien, an Kontakthalten der Leute, die in Syrien sind oder woanders sind, mit Deutschland, Frankreich etc. Aber wie gesagt, die Mediennutzung kann eben auch einen gegenteiligen Effekt haben als der beabsichtigt wurde.
Darf ich da kurz noch mal was fragen, auch wenn ich jetzt hier nicht der Fragesteller bin? Wie bringt man das zusammen? Der IS will einen archaischen Staat, aber nutzt die Medien. Weil Internet nicht im Koran erwähnt ist, darf man das machen? Also das ist irgendwie, das ist ja das Perfide daran, dieses alte, nach hinten gewandte und dann aber absolut auf der Höhe der Zeit in diesem
Punkt. Ja, absolut. Also es ist schon ein bisschen witzig, die lehnen die moderne Zahnbürste ab und haben dann das Misbah-Kölzchen zum Zähneputzen, und auf der anderen Seite sind sie technisch absolut hochgerüstet. Der arabische Politikwissenschaftler Bassam Tibi, der hat vor Jahren über Islamisten mal gesagt, dass sie eine halbe Moderne wollen. Sie wollen die geistesgeschichtliche, ideengeschichtliche Moderne mit Demokratie, Menschenrechten etc. lehnen sie ab, aber die technologische nutzen sie durchaus. Also so eine selektive Aneignung.
Okay, dann würden wir gerne noch kurz über den Dschihad sprechen. Und wir haben es gerade schon angesprochen, gerade mit den Medien, man erreicht junge Leute. Und ich glaube, es ist immer wieder eine Frage, die im Raum steht: Warum schließen sich denn die jungen Menschen aus Europa dem Dschihad an, und was treibt die Menschen dazu, dann in den Dschihad, also ich rede jetzt davon, in den Kampf tatsächlich zu ziehen und zu töten und ihr eigenes Leben ja auch im Endeffekt aufs Spiel zu setzen?
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Also der größere Teil der Menschen, die sich rekrutieren lassen, sind junge Männer, die schlechte Chancen haben. Migrationshintergrund häufig, aber nicht nur, schlechte Schulabschlüsse, in irgendwelchen Punkten harte Brüche in der Biografie. Und die versuchen, neuen Sinn im Leben zu kriegen über diese Gruppen und vor allen Dingen unglaublich viel Bestätigung. Für andere, es sind ja auch Leute aus der Mittelschicht, es sind junge Frauen, bei denen man sich dann fragen kann, was treibt die eigentlich? Da würde ich sagen, das ist so ein Popkultureffekt. Dschihad ist cool. Gerade die Symbole, das Demonstrative, in die Fußgängerzone gehen mit Gesichtsschleier oder mit den langen Gewändern für die Männer und sich da auf den Boden zu schmeißen, das ist das, was Punk früher war. Heute kann man mit keiner anderen Performance mehr Aufmerksamkeit bekommen als damit. Und der dritte Punkt ist vielleicht noch der, viele von diesen jungen Leuten suchen Gemeinschaft, Ersatzfamilie, irgendetwas, wo sie aufgefangen sind, wo jemand ist, der sagt, du bist toll, du bist akzeptiert, so wie du bist, du brauchst dafür gar nichts zu tun, außer die Pflichtgebete und einen kleinen Kanon an Vorschriften zu befolgen. Und wenn man sich so einer Gruppe anschließt, hat man sofort ganz viele neue Freunde gefunden, man findet einen Ehepartner, weil man darf ja nicht alleine bleiben, und hat so ein kuscheliges Nest in einer Gesellschaft, in der viele Leute ja auch unter Einsamkeit leiden.
Ja. Jetzt können wir uns natürlich sehr lange über Islam, Dschihad und Terror und so weiter unterhalten, aber mich interessiert einfach auch nochmal die Frage, und zwar an euch beide: Was können wir denn persönlich ganz konkret tun, damit wir diesem Terror entgegentreten, oder wie sollten wir damit umgehen in unserem eigenen Leben?
Ladies first. Meine Antwort ist dann der Übergang.
Be- Man wird nicht alle Leute erreichen, das ist völlig klar. Das wäre auch, hätte man wirklich Allmachtsfantasien. Aber was man tun kann, ist, man kann mit Muslimen ins Gespräch kommen über diese Problematik. Bislang ist es so, all diese jungen Dschihadisten, also insbesondere wenn sie Männer sind, gehören ja einer Moscheegemeinde an. Die müssen freitags ihr Freitagsgebet in einer Moschee ableisten. Das heißt, sie sind da bekannt. Da wird immer die Decke des Schweigens drüber ausgebreitet, weil man nicht möchte, dass man im schlechten Licht dasteht oder weil man diesen jungen Leuten nicht in den Rücken fallen möchte oder man sagt, die machen jetzt gerade mal Blödsinn, aber die kommen dann wieder auf den rechten Pfad zurück. Also da wird vieles entschuldigt und ich glaube, man muss auch stärker Tacheles reden mit Leuten, muss sagen, da gibt es offensichtlich ein Problem und vielleicht haben wir eine Möglichkeit, da zu helfen auch durch eine gescheite Jugendarbeit, damit das aufhört, ja, damit aus euren Gemeinden nicht permanent ein bestimmter Prozentsatz zu den Salafisten geht. Das wollen die ja eigentlich auch nicht. Und da vielleicht einfach nochmal ein bisschen mutiger zu sein. Bis jetzt ist es ja häufig so, dass verantwortliche Funktionäre, ob das Kirche, Integration oder Politik ist, auch nicht so gerne daran gehen an das Thema und sagen, also da in dieser Moschee oder in dieser Schule, da brennt's gerade. Also solange da nicht jetzt irgendjemand aus Syrien fröhlich über YouTube winkt und seine Heimatmoschee grüßt, hoffen ja alle, dass man es nicht merkt. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen offener sagen. Man muss auch sagen, den Muslimen, das belastet doch nicht die ganze Gemeinde, wenn da 10 Leute irgendwie Salafisten werden, sondern da, das heißt nur, dass es da ein Problem gibt. Ja? Und das kann man vielleicht auch gemeinsam angehen. Also diesen Rückzug, den es immer noch gibt in den Communities, den vielleicht so ein bisschen aufzubrechen, das könnte ich mir als Möglichkeit vorstellen.
Und meine Antwort hört ihr nach einem Lied der Band in der Predigt. Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Das müsst ihr nicht tun. Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie, wo wir öffentlich diesen Go Special feiern können, auch mit dem provokanten Titel Dschihad, Märtyrer und Kalifat, Terror im Namen des Islam. Denn dass wir hier versammelt sind und Go Special feiern können, ist nicht selbstverständlich. Meine Frau Katrin hat Angst, dass ich jetzt hier vorne stehe. Sie hat Angst, dass irgendein Verrückter durchdreht, mir und meiner Familie etwas antut. Gott sei Dank darf ich dennoch hier vorne stehen. Ihr müsst wissen, die Angst meiner Frau ist auch nicht ganz unbegründet, denn nach unserem Go Special zum Thema Homosexualität vor 3 Jahren wurde ich beschimpft, verunglimpft, diffamiert und auch bedroht. Was könnte also heute alles passieren? Gott sei Dank darf ich dennoch hier vorne stehen. In den letzten Tagen rief mich 2-mal die Polizei an. Sie habe von diesem Go Special gehört und sie wolle wissen, worum es genau ginge. Man müsste die Situation einschätzen. Zitat: Man sehe diesem Go Special mit gemischten Gefühlen entgegen. Gott sei Dank darf ich dennoch hier vorne stehen und predigen und meine Meinung sagen. Denn Gott sei Dank bedeutet Freiheit in diesem Land auch Meinungsfreiheit. Und gleichzeitig ist Freiheit ja so unheimlich anstrengend. Denn in wirklicher Freiheit ist ja nie etwas unumstritten. Nichts ist heilig. Ständig gibt es verschiedene Meinungen, allem wird widersprochen, alles wird diskutiert, kritisiert und manchmal auch verunglimpft. Und selten ist etwas glasklar. So wird Freiheit in den Augen der Kritiker gesehen. Diese große Freiheit, alles zu hinterfragen, alles zu kritisieren und zu bezweifeln können, mag zwar in manchen Augen schwach sein, macht aber in Wahrheit stark. Denn mit Zweifeln und Kritik, mit Dialog und Diskussion beginnt jede neue Erkenntnis, Entwicklung und Fortschritt, sei es in Technologie, oder sei es in Philosophie. Und um der Freiheit willen darf ich nach dem Terror im Islam fragen. Und um der Freiheit willen darf ich auch sagen, was ich von Terror und Gewalt halte. Und um der Freiheit willen darf ich auch meine Zweifel äußern, ob der Krieg des Westens gegen den islamistischen Terror wirklich hilft oder nicht vielleicht sogar diesen verstärkt. Denn mein Eindruck ist in der Tat, dass man Hass der Gewalt des Terrors nicht allein mit militärischen Mitteln entgegenwirken kann. Die beste Armee dieser Welt schafft das nicht. Der beste Sicherheitsdienst dieser Welt auch nicht. Auch nicht die allumfassendsten Geheimdienste. Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann wird diese große Frage nach dem Umgang mit IS zu einer persönlichen Frage, nämlich zu meiner und zu deiner. Dann geht es eben nicht mehr um die große, weite Welt da draußen, die abends über den TV-Sender zu uns kommt, sondern es geht um meine Haustür. Dann findet sich vielleicht die kleine Lösung für diese große Frage bei mir zu Hause. Sie findet sich nicht im Denken allein, sondern vielleicht im kleinen Handeln. Und daher die Frage, die auch im Interview gestellt wurde, was kann ich tun? Was kannst du tun? Ein Hinweis, was man tun kann, gibt mir in der Tat Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist einen anderen Weg gegangen als den der Gewalt. Er hat nie zum Schwert gegriffen. Er hat nie Gewalt angewendet. Er ist der Friedensfürst, der sagt, selig sind die Friedfertigen, selig sind die Barmherzigen, selig sind die Sanftmütigen. Jesus kam, um Leben zu geben, nicht zu nehmen. Er gab das Gebot, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jesus war überzeugt, dass die Liebe die größte Macht auf Erden ist und er war so sehr davon überzeugt, dass er sogar aus Liebe in den Tod gegangen ist. Und Jesus begegnete dem Fremden, dem Ungeliebten, den Außenseitern, den Gescheiterten, den Ausgestoßenen aus der Gesellschaft voller Interesse, voller Zuneigung, voller Wertschätzung und voller Liebe. Und dadurch veränderten sich Menschen. Und dass dieser Jesus nicht ganz falsch lag mit seiner Botschaft, zeigt sich daran, dass etwa 2,3 Milliarden Menschen diesem Jesus heute folgen. Mal schlechter und mal besser. Dass Jesus recht hat, zeigt, dass heute noch Menschen verändert werden. Und im nächsten Go Special haben wir eine faszinierende Persönlichkeit hier als Gast, einen Mörder. Und dieser Mann hat im Gefängnis Jesus Christus für sich entdeckt. Und sein ganzes verpfuschtes Leben hat er geändert. Und heute setzt er sich für junge, straffällige Jugendliche ein. Jesu Geist verändert auch heute noch. Was kann ich tun? Was kannst du tun? Geh in diesem Geiste von Jesu, voller Wertschätzung, voller Interesse, voller Zuneigung und Liebe auf den Fremden zu. Suche Kontakt zu ihnen, suche Kontakt zu Muslimen, komme mit ihnen ins Gespräch, lernt euch kennen, begegnet euch. Und dieser Schritt ist wichtig, damit eben diese falschen Vorurteile abgebaut werden können. Und wie wichtig das ist, zeigt die neueste Studie der Bertelsmann Stiftung vom Anfang dieses Jahres. Sie verdeutlicht nämlich, dass die Ablehnung und die Angst gegenüber Muslimen da am größten ist, wo die wenigsten Muslimen wohnen. Ein Drittel der über 4 Millionen Muslime hier in Deutschland leben in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen fürchten sich 46% vor dem Islam. In Thüringen, wo gerade 7.000 Muslime leben, oder in Sachsen mit 20.000 Muslimen, das entspricht 0,48% der Gesamtbevölkerung, haben Angst vor Muslimen 7 von 10 Bürgern. 70%. In den Gegenden, wo man wirklich nach Muslimen suchen muss. Mit anderen Worten, das ist die Schlussfolgerung in dieser Studie. Der direkte Kontakt kann helfen, Vorurteile zu vermeiden und Ängste zu überwinden. Deshalb tretet wirklich in Kontakt mit Muslimen, die bei dir und bei mir in der Nachbarschaft wohnen. Und tretet nicht nur in Kontakt, sondern mehr noch, baut Freundschaften zu ihnen auf. Ich bin überzeugt, das wird dich verändern, das wird sie verändern. Und ich bin davon überzeugt, positiv. Wie gesagt, das ist sehr banal eigentlich. Aber dieses Begegnen, das hat die Studie von Bertelsmann gezeigt, ereignet sich immer noch viel zu wenig in diesem Land. Wir brauchen keine Parallelgesellschaft, sondern wir brauchen das Miteinander und den Dialog, das Kennenlernen und die Freundschaften in einer Gesellschaft. Wie wichtig dieses Kontaktaufnehmen ist, habe ich im Vorfeld dieses Go Specials erlebt. Ich hatte nämlich Kontakt zu einem katholischen Priester, der im Sinne Jesu über Facebook Kontakt mit Dschihadisten aufnahm. Er hat sie angeschrieben und einige haben reagiert. Und er erzählte mir, dieser Priester, wie erschreckend es für ihn war, wenn er sich die Facebook-Profile dieser jungen, vor allem Männer, angeguckt hat. Sie lebten in einem Ghetto mitten in Deutschland. Er sagt, in einem ummauerten Raum. Wenn man dieses Profil anguckt, da war nicht ein einziger deutscher Freund zu finden. Einträge in die Rubrik Ausbildung blieben fast immer leer. Die Texte, die gepostet wurden, waren voller Grammatik und Rechtschreibfehler. Warum? Weil diese Menschen gar nicht Deutsch reden, geschweige denn deutsche Freunde haben oder Kontakt zu Deutschen haben. Und das macht sie anfällig. Denn plötzlich lieben sie diese Anerkennung, die sie plötzlich als Dschihadist haben. Das hat auch Frau Schröter gesagt. Plötzlich sind sie wer? An die 1000 Likes, hunderte von Freunden, von Followern. Endlich sind sie wer? Endlich werden sie gesehen, wahrgenommen. Und interessant war dann, dass dieser Priester mit einem Dschihadisten aus Österreich Kontakt hatte. Und dieser Dschihadist ist sehr bekannt, auch beim Verfassungsschutz, denn er hat ganz viele Gräueltaten verübt. Und er postet Bilder, wo er Menschen den Kopf abschneidet, wo er sie umbringt und, und. Und dieser Priester schrieb diesen Dschihadisten an aus Österreich, etwas naiv, und hat einen Kontakt aufgebaut und hat irgendwann geschrieben, bitte, höre auf mit dieser Gewalt, werde doch barmherzig. Und was war die Antwort von diesem Dschihadisten? Er schrieb ihm, du kannst ruhig hierhin, in den Irak kommen. Dich werde ich nie umbringen, weil du so lieb bist. Der Priester hat mir erzählt, er hatte den Eindruck, das hat der Dschihadist nicht einfach so geschrieben, sondern das hat er ernst gemeint. Er sagte mir, der Priester, dieser Mann hatte plötzlich eine Beziehung zu mir und deshalb kam für ihn gar nicht mehr in Frage, mich umzubringen. In der Tat, Dialog kann Mauern einreißen, kann Türen öffnen, kann hoffentlich auch Haustüren öffnen. Nicht immer, aber immer wieder. Das ist der erste Schritt. Aber der genauso wichtige Schritt ist, wer in den Dialog treten will, der muss sich auch über seinen eigenen Standpunkt bewusst sein. Erst wer selbst feststeht, kann mit dem anderen in Austausch geraten. Auch das betonte der Priester. Und ich bin froh, dass hier vorne ganz, ganz viele Bibeln stehen. Das erkennt man vielleicht hinten nicht, aber das sind alles Bibeln. Denn die Frage ist, kennst du überhaupt deinen Standpunkt? Weißt du, was Christentum ausmacht? Was bedeutet es, wenn wir immer vom christlichen Abendland reden, was uns so geprägt hat? Hier steht es drin. Informiere dich doch nicht aus den Medien oder aus Zeitschriften, sondern informiere dich dort, wo die Grundlage zu finden ist, in der Bibel. Dort steht drin, was Christsein ausmacht. Dort steht die Lebens- und auch die Leidens- und Todesgeschichte von Jesu drin. Mein Wunsch ist, dass ihr nicht nur über den Islam lernt und euer Wissen erweitert, sondern dass ihr auch über euren eigenen Standpunkt klar werdet. Dass ihr wisst, was ist euch wichtig? Was macht unser christliches Abendland aus? Deshalb werden wir nachher die Bibeln auch nicht wieder alle schön einpacken und wegsperren, sondern diese Bibeln sind für euch da. Ihr dürft sie euch mitnehmen, wir verschenken sie euch. Deshalb wirklich der Wunsch, kommt nach diesem Go Special hier nach vorne und nehmt euch eine dieser Bibeln mit. Eine moderne Übersetzung, wunderbar zu lesen, lernt euren Standpunkt kennen. Informiere dich aus erster Hand. Und dann tritt in den Dialog. Und wenn man in den Dialog tritt, gibt es zwei Möglichkeiten. Der eine ist, man redet ständig darüber, was uns trennt. Die andere Möglichkeit ist, lasst uns doch erst mal schauen, was wir gemeinsam haben. Und es gibt so viel, was wir Christen mit den Muslimen gemeinsam haben. Was uns trennt, das kennen wir in der Regel. Aber lasst uns doch auf das schauen, was wir gemeinsam haben. Und das schlagen auch Religionswissenschaftler vor. Sie sagen, Lasst unser Augenmerk auf die Gemeinsamkeiten in den Religionen legen. Warum? Wir leben in ein und derselben Welt. Die Welt ist so globalisiert, wir können nicht mehr Mauern aufbauen, sondern wir sitzen in einem Boot. Und wenn wir die großen Probleme dieser Welt meistern wollen, dann schaffen wir das nur gemeinsam. Deshalb, lasst uns darüber reden, wie wir gemeinsam Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit in dieser Welt fördern wollen. Und dann, statt die Religion zum Ausgangspunkt oder zum Gegenstand des Dialoges zu machen, wird sie zum Ausgangspunkt des Dialogs, um gemeinsam einen Beitrag zur Lösung der zahlreichen Probleme auf dieser Welt zu finden. Wie gesagt, es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten, als wir manchmal denken. Zum Beispiel, dass es in allen Religionen um das Wohl des Menschen geht. Das jüdische Doppelgebot der Liebe, das jesuanische Liebesgebot und auch die Forderung des Koran nach Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und guten Werken. Wir Religionen haben gemeinsam diesen Glauben an einen Schöpfer. In den Religionen, in allen Religionen ist von Demut und von Gebet die Rede. Die Achtung vor den Eltern und die Liebe gegenüber den Kindern. Das Verbot von Lügen und Stehlen. Und in jeder Religion gibt es auch gemeinsam die goldene Regel: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Dabei geht es nicht darum, dass wir die Unterschiede verneinen. Natürlich ist Naivität hier fehl am Platz. Es wird auch Konfrontation geben müssen. Aber man kann besser streiten, umso klarer man sich der gemeinsamen Grundlage ist. Wie gesagt, man muss die Grundlage kennen. Und deshalb mein Wunsch, dass nachher hier keine Bibel mehr steht, sondern ihr sie mitnehmt und lest, aus erster Hand euch informiert. Vielleicht ist das, was ich hier erzähle, naiv. Nee, eigentlich nicht. Es ist ganz sicherlich naiv, was ich hier erzähle. Als ob das helfen würde, in den Dialog zu treten. Die Frage ist, was haben wir für eine andere Wahl? Wollen wir weiterhin uns von Vorurteilen, Ressentiments und Ablehnung beherrschen lassen? Ich bin überzeugt, dass den Weg, den Jesus uns gezeigt hat, voller Interesse, Wertschätzung, Zuneigung und auch voller Liebe auf andere Menschen zuzugehen, der richtige ist. Denn ich glaube an einen Gott, der jeden Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Und ich glaube an einen Gott, der keinen Menschen aufgibt, auch wenn er nach menschlichen Maßstäben noch so sehr versagt hat. Ich glaube an die Kraft der Veränderung, dass jeder Mensch nicht ein für alle Mal festgelegt ist, sondern dass jeder Mensch sich zum Guten ändern kann. Und ich glaube an die Macht der Liebe, die jeden Menschen verändern kann hin zum Guten. Denn ich bin mir sicher, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und wenn ich durch meine Dialogbereitschaft nur einen einzigen Menschen zum Besseren verändern kann, dann ist das schon ganz schön viel. Denn es heißt in einem sehr lesenswerten Glaubensbuch, und damit möchte ich enden mit diesem Zitat: Wer einen Menschen tötet, für den soll es so sein, als habe er die ganze Menschheit getötet. Und wer einen Menschen rettet, für den soll es so sein, als habe er die ganze Welt gerettet. Das steht übrigens in diesem Buch, im Koran, in der 5. Sure. Danke fürs Zuhören.
So, nun kommen wir zum vorher angekündigten Q&A. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Zettel mit sehr, sehr vielen Fragen erhalten. Leider können wir im Anbetracht der Zeit nicht alle Fragen jetzt hier vortragen, aber wir haben mal so ein paar Themenblöcke zumindest versucht einzugrenzen und haben jetzt vier Fragen ausgewählt, die wir kurz hier in der Runde stellen wollen. Für alle ist es aber so, wir stehen hier zu viert nach dem Gottesdienst auf jeden Fall noch für Fragen zur Verfügung. Wir sind wirklich bereit, auch Fragen zu beantworten. Wenn ihr Fragen habt, die euch auf der Seele liegen, kommt einfach zu uns und fragt uns. Ganz kurz nochmal die Regeln zum Q&A. Es ist immer so, wir stellen eine Frage an den entsprechenden Gast und dieser hat eine Minute Zeit, die Frage zu beantworten. Nach Ablauf der Minute erscheint aus der Regie der Gong und dann geht es weiter zur nächsten Frage.
Die erste Frage lautet vielleicht an Carsten: Warum habt ihr keinen Moslem eingeladen, um beide Seiten noch besser zu verstehen?
Das stimmt, wir haben es versucht. Katja bei uns aus dem Leitungsteam hat etwa 25 Menschen angeschrieben. Aus verschiedensten Gründen wurden die abgesagt und Susanne Schröter, die auch unter diesen vielen war, hat dann zugesagt. Wir hätten uns gefreut, wenn hier 3, 4 gestanden hätten. Das war uns nicht möglich. So einfach ist manchmal die Antwort leider. Das Interesse war da.
Ja, Susanne, ich glaube, die Frage geht so ein bisschen an dich. Es geht, da gab es sehr, sehr viele Fragen dazu, warum gibt es so selten Kommentare, kritische Kommentare auch von der muslimischen Seite gegen das Thema IS-Terror? Also warum gibt es keine liberalen Muslime, die sich auch mal offener negativ dagegen äußern?
Ja, es gibt welche, allerdings nicht sehr viele. Ich habe jetzt nach dem Anschlag, also vorher auch schon 2014, als IS ein großes Thema wurde in den Medien, und dann speziell nach dem Anschlag in Paris geschaut, wer äußert sich wie. Viele Muslime haben das zunächst mal verweigert, weil sie gesagt haben, damit haben wir ja eh nichts zu tun, das hat nichts mit dem Islam zu tun, also müssen wir uns auch nicht distanzieren. Dann nach einer Weile gab es die ersten Reaktionen, vorwiegend von jungen Muslimen, die jetzt nicht organisiert waren in irgendwelchen Verbänden, die gesagt haben, das hört jetzt mal auf, wir wollen uns dazu äußern, wir müssen Verantwortung übernehmen, wir müssen das auch ganz klar ablehnen. Und zwar nicht, weil es nichts mit dem Islam zu tun hat, sondern weil es doch was mit dem Islam zu tun hat. Und dann gab es klare Bekenntnisse, insbesondere von unseren neu geschaffenen theologischen, islamisch-theologischen Lehrstühlen an den Universitäten, von Muhannad Kochid aus Münster und auch von meinen Frankfurter Kollegen. Da gab es eine sehr klare Einlassung dazu, wo sie sich positioniert haben und das absolut von sich gewiesen haben, gesagt haben, das ist religiös überhaupt nicht zu rechtfertigen. Das gibt es, gibt auch in der arabischen Welt, gab es schon vor einiger Zeit lange Statements, warum das nicht gedeckt wird durch die islamische Theologie. Also es gibt es immer wieder, taucht bei uns in den Medien oft nicht so auf, aber die andere Seite ist natürlich die, dass viele Verbandsmuslime auch das immer das Thema von sich weghalten möchten. So, jetzt bin ich durch.
Sehr gut. Hier ist auch jemand, der möchte tatsächlich das Gespräch suchen und die Begegnung mit Muslimen, fragt sich aber, wie er damit umgeht, wenn er mit jemandem spricht, einem Muslim, und wird beschimpft, dass er Christ sei. Vielleicht eine Frage an euch beide. Wie gehe ich damit?
Ich würde jetzt erstmal fragen, ist das so? Passiert, dann weiß ich auch gerade keine Lösung. Oder ist das jetzt eine Angst?
Böse gesagt, vielleicht sogar
eine Entschuldigung, deshalb traue ich mich erst gar nicht. Also ich erlebe das halt so nicht.
Es gibt jetzt aktuell einige Videos, die zu diesem Thema kursieren, also wo einfach Leute auf der Straße, wie es Christen gibt, die mit der Bibel auf der Straße stehen, gibt es halt auch Menschen, die mit dem Koran auf der Straße stehen. Und da gibt es, weiß ich nicht, ganz bekannt, dieses eine Video, wo eine ältere Frau, die ist dann auch ein bisschen aggressiver, das muss man schon auch zugeben, aber die dahin geht und sagt, hier, lasst uns doch mal ins Gespräch kommen und ich bin Christ, und so ein bisschen sagt, hier, habt ihr auch schon mal die Bibel gelesen und so, und die da sehr extrem beschimpft wird dann.
Also ich würde mich nicht entmutigen lassen durch sowas, sondern ich würde freundlich hingehen, es versuchen. Und natürlich, ein Dialog kann nur passieren, wenn zwei Seiten in Dialog treten. Wenn eine Seite sagt, will ich nicht, und ich finde, wenn ich beschimpft werde, dann ist das ein eindeutiges Zeichen, will ich nicht den Dialog, dann muss ich den nicht krampfhaft suchen, sondern dann ist der da abgeschnitten. Aber dann würde ich mich nicht unbedingt entmutigen lassen, sondern auf jemand anderen zugehen. Vielleicht aber auch nicht so krampfhaft, sondern eher natürlich. Also im Krankenhaus, wenn der Arzt Moslem ist, mit dem mal ins Gespräch kommen, oder der Arbeitskollege, der Fußballkamerad oder so, mit denen mal darüber reden. Und vielleicht nicht gleich sagen, ich bin Christ, ich möchte über deine Theologie reden, sondern vielleicht, wie geht's dir? Wie geht's denn deinen Kindern? Habt ihr auch Weihnachten gefeiert, obwohl ihr Muslime seid? Sowas.
Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Hinweis, denn auch meine Arbeitskollegen frage ich nicht jeden Tag, ob sie Christen sind.
Genau.
Ja. Okay. Hier ist noch eine spannende Frage. Wenn doch nur 5,5% in Deutschland Muslime sind, warum lassen wir uns dann ein Schweinefleischverbot, also im Kindergarten zum Beispiel, aufdrücken? oder auch die Kreuze an den Schulwänden verbieten, Regeln für den Schwimmunterricht einführen und aufdrücken. Geht Integration nicht anders? Wie schaffe ich es, der Islam in Deutschland so viel Einfluss auf die Kultur, dass er so viel Einfluss auf die Kultur hat, wie schaffe ich das anders, damit umzugehen? Also wir lassen uns irgendwie in bestimmten Teilen einzwängen, auf der anderen Seite haben wir dann wieder Angst davor. Wie gehen wir damit um?
Ich sage mal, den ersten Teil darf ich kurz und dann dürfen Sie als Expertin. Also ich glaube, dass die Kreuze in den Kindergärten nicht mehr hängen, liegt nicht nur am Islam.
Die liegt gar nicht daran.
Sondern ich glaube, es gibt auch ganz viele andere, die dagegen widersprechen und mobil machen oder dass dann Weihnachten Lichterfest heißt und. Ich erlebe eher, dass Muslime interessiert sind an meinem Glauben und sagen, du hast einen Standpunkt, den finde ich interessant und wichtig und gut, dass du den hast. Ich habe auch einen anderen, lasst uns in Dialog kommen. Also ich glaube, auch Muslime haben größere Probleme mit nicht-religiösen Menschen als mit anders-religiösen Menschen.
Ja, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Ich glaube auch, das sind zwei unterschiedliche Pakete, Kreuze in den Schulen und kein Schweinefleisch mehr im Kindergarten. Ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt in Schulkantinen, ist es ja auch so zum Teil, dass man da jetzt nur noch Halal-Essen anbieten sollte. Das halte ich für vollkommenen Unfug. Ich kenne einen türkischen Sozialarbeiter, der setzt sich mit seinen Jugendlichen permanent darüber auseinander, dass er auch Schweinewürste auf den Grill legt und sagt, ich esse gerne Schweinewürste. Und es kann ja wohl nicht sein, dass ich mir aus den Moscheen erzählen lasse, wie ich mein Jugendzentrum zu führen habe. Aus Höflichkeit kann man Leuten gegenüber alles Mögliche tun, aber da muss ich auch sagen, es gibt Veganer und es gibt Hindus und es gibt Leute, die alle möglichen Arten von Tabus haben, die ich dann vielleicht auch berücksichtigen müsste. Aber das ist dann eine individuelle Sache.
Okay, also wir haben den Gong schon gehört. Nochmal vielen Dank an euch beide, dass Sie heute gekommen sind, Susanne Schröter und auch du, Carsten, dass du uns heute hier für die vielen Fragen zur Verfügung standst. Wie gesagt, nachher könnt ihr nochmal mehr Fragen stellen. Und
Ja, und jetzt haben wir so viel hier vorne gesprochen. Ihr wart gar nicht direkt einbezogen, sondern habt nur das Ganze verfolgen können. Jetzt